so ganz kleine Kinder haben ganz klar ein Verständnis für was Witziges. Also dieses Guckguck oder so, ja, man versteckt sich und zeigt sich wieder. Oder wenn sie dann schon ein bisschen älter sind, wenn sie dann irgendwas runterfallen lassen und man muss wieder aufheben, das machen sie 100.000 Mal. Das finde ich einfach absolut witzig. Humor ist was Urmenschliches. Klar gibt es Leute, die mehr Humor haben als andere, aber ich finde, das ist was, was im Menschen angelegt ist und auch gerade in mir selber. Mir ist das unwahrscheinlich wichtig, auch so generell im Leben.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Gespräch mit der Münchner Illustratorin und Autorin Susanne Strasser. Frei lachen heißt die neue Folge, denn ums Lachen geht es, um den Humor, um den Witz und das von Anfang an. Dafür ist Susanne Strasser bekannt. Ihr Bildwitz und ihr Wortwitz, ihre Leidenschaft für die Sache und ihr Anspruch zeichnen sie aus, und zwar in einem Bereich, der sonst eher stiefmütterlich behandelt wird, im Bereich der Pappbilderbücher, kurz der Pappen. Dem hat Susanne Strasser sich verschrieben, Bücher für die Allerkleinsten zu machen, nämlich für Kinder ab 2 Jahren. In diesem Jahr feiert sie ihr 10-jähriges Pappenjubiläum. Illustratorin ist sie schon seit über 20 Jahren. 2002 erschien ihr erstes Bilderbuch »Wenn Gwendolin nachts schlafen ging« im Antje Kunstmann Verlag. Es ist ein Bilderbuch für Erwachsene. 2013 erschien das erste Pappbilderbuch von Susanne Strasser in ihrem Hausverlag, dem Peter Hammer Verlag. So weit oben heißt es. Ein Kuchen steht hoch oben im Fenster und weckt Begehrlichkeiten. Die Tiere wollen ihn haben und verputzen, doch sie kommen nicht dran. Erst als sie die Bremer Stadtmusikanten geben oder eine Räuberleiter machen, haben sie Erfolg, oder? In wenigen Worten und Bildern wird wirklich eine Geschichte erzählt. Das ist inzwischen das Markenzeichen dieser Pappbilderbücher von Susanne Strasser. Und je nachdem, ob man an die Bremer Stadtmusikanten denkt oder an die Räuberleiter, geht's ums Zusammenhalten oder ums Klauen, beziehungsweise, um bei den Tieren zu bleiben, ums Mopsen. Das wird hier natürlich nicht verraten, nur so viel, der Clou ist nun ja umwerfend. Und es ist ja immer ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Bilderbuch ein Buch es dem Publikum ermöglicht, sich selbst einen Reim darauf zu machen, egal wie alt dieses Publikum ist. Bei »So weit oben« macht schon das Buchformat vor, worum es geht. Hochkant macht es die Entfernung, die konkrete und die der Sehnsucht, Sicht und erfahrbar. Genau so lässt sich mit Bilderbüchern wachsen. Soweit oben wird zum Auftakt einer inzwischen ganzen Reihe. Die ist überaus erfolgreich. Seitdem nimmt der Wal ein Bad, der Elefant will wippen. Das ist so leicht, so schwer. Fuchs fährt Fahrrad, so müde und hellwach, ist für Nestflüchter wie gemacht. Der Waschbär wäscht Wäsche. Kann ich bitte in die Mitte, erzählt eine der witzigsten Vorlesegeschichten, die ich kenne, von Susanne Strasser. Suppe ist fertig, ist ein einziger Augenschmaus, köstlich, auch im Sinne von urkomisch. Die Pappen von Susanne Strasser sind ein großes Vergnügen. Sie klingen zum Beispiel so. Schrupp, schrupp, wischi, waschi, pitsch, patsch, holter die Polter, Tür auf, Tür zu. Lautmalerisch und sprachspielerisch, souverän mit Stab und anderen Reimen, stilsicher, strichsicher und präzise in der Form, sind sie zum Abheben im Kopf wie gemacht und sie sind Türöffner in die Welt der Bücher. Dafür wurde die Illustratorin und Autorin vielfach ausgezeichnet. Ihr Pappbilderbuch Der Wal nimmt ein Bad erhielt 2019 den Troisdorfer Bilderbuchpreis. Fuchs fährt Auto stand auf der White Ravens Empfehlungsliste der Internationalen Jugendbibliothek. 2023 wurde Susanne Strasser mit dem zweiten Platz des Troisdorfer Bilderbuchpreises ausgezeichnet für ihre Illustrationen zum Text von Martin Baltscheid, Wenn Gott ein Kaninchen wäre. Und Susanne Strasser erhielt mehrfach den Leipziger Lesekompass, der jedes Jahr von der Stiftung Lesen zusammen mit der Leipziger Buchmesse vergeben wird, und zwar für Bücher, die den LeserInnen vor allem Spaß machen. Bis heute wurden die Pappbilderbücher von Susanne Strasser in 20 Sprachen übersetzt. Kein Wunder, dass wir, sie und ich, uns auch in Bologna über den Weg gelaufen sind. Dort findet jedes Jahr im Frühjahr die internationale Kinderbuchmesse statt, in diesem Jahr vom 7. bis 11. April. Susanne Strasser wird berichten, wir reisen in dieser 82. Freigeistern-Folge einfach nochmal alle zusammen hin. Das Motto: Freilachen. Denn das kann man nicht nur in Bologna, auf der Messe und in der Stadt, unter den Arkaden, in den Cafés und Bars, auf den Plätzen, bei Cappuccino und Aperol Spritz. Freilachen geht auch ganz ausgezeichnet mit den Pappbilderbüchern von Susanne Strasser. Wie alles angefangen hat, wie das geht mit dem Witz und den Geschichten, den Bildern für die Allerkleinsten, darüber und über noch viel mehr werden wir gleich sprechen. Dafür habe ich mein Arbeitszimmer endlich mal wieder ins Kissen- und Deckenparadies Knödler verwandelt. Wir saßen uns nämlich wirklich gegenüber. Allein das war ein Spaß. Vorher liest Susanne Strasser für uns, für euch noch das Freigeistern-Auftaktgedicht. Es sind sogar zwei Auftaktgedichte, die passen perfekt zu ihren Pappen, denn auch die Gedichte erzählen kleine Geschichten, sie sind kurz, knapp und komisch und sie sind von einem Meister des Humors und des Zeichnens, nämlich von Wilhelm Busch.
Ich lese aus Wilhelm Buschs gesammelte Werke, die schönsten Bildergeschichten, Glossen und Gedichte, Eule und Star. Guten Tag, Frau Eule. Habt ihr Langeweile? Ja, eben jetzt, solange ihr schwätzt. Und weil es so kurz war, gibt's noch ein zweites, der fliegende Frosch. Wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der.
Vielen Dank, liebe Susanne. Und jetzt klick, klack, alle anschnallen bitte. Brumm, brumm, Anlauf nehmen, durchstarten und losreden. Hallo und herzlich willkommen, liebe Susanne. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, bei Freigeistern mit dabei zu sein.
Wie immer fangen wir mit dem Freigeistern-Fragebogen an. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Ich habe schon gehört, er war schwieriger als die anderen Fragen.
Total, also viel schwieriger. Über meine eigene Arbeit kann ich natürlich Bände sprechen, aber die anderen Fragen, ja, die haben es auch in sich.
Wir werden das jetzt testen. Los geht's mit der Frage Nummer 1. Die ist total leicht. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich war eine Vielleserin. Schon von klein auf, würde ich sagen. Also querbeet, alle Mädchengeschichten, die es natürlich gab von Hanni und Nanni, aber auch eben Klassiker wie Momo oder Ronja Räubertochter und so weiter. Unendliche Geschichte.
Wurde dir auch vorgelesen?
Ja. Also meine Mama hat mir sehr viel vorgelesen. Wir sind jetzt kein Akademikerhaushalt und Bücher waren wirklich was sehr Seltenes und sehr Besonderes. Und ich habe jedes Buch wie einen Schatz gehütet. Von daher war das Vorlesen für mich auch immer was sehr Besonderes.
Gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Ich habe tatsächlich mehrere Lieblingsbücher, die ich da immer nenne. Das eine ist, also wo ich noch ganz klein war, von Ursula Wölfel, 27 Suppengeschichten. Das sind so ganz kurze Einseiter und mit einem Bild eigentlich total schlicht. Aber diese Geschichten waren für mich wirklich sehr prägend. Und ich glaube, wenn ich so rückblickend schaue, vielleicht auch sogar für meine Arbeit tatsächlich, weil die auch sehr reduziert erzählen. Und dann, klar, Max und Moritz, Wilhelm Busch war für mich auch wichtig. Ich habe auch meine Kinderbibel heiß und innig geliebt, die Geschichten des Alten Testaments vor allen Dingen, die ja mitunter auch sehr grausam sind. Aber dann auch Patsy, Pixies und vor allem natürlich auch Märchenbücher.
Gibt's denn auch ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Gibt's tatsächlich. Da konnte ich aber schon lesen und war schon ein bisschen älter. Und zwar war das zu der Zeit, als Tschernobyl war. Und da gab's von Gudrun Pausewang Die Wolke oder Die letzten Kinder von Schevenborn. Und die haben mich wirklich sehr, sehr beschäftigt. Die haben mich wirklich verstört, auch so ein bisschen. Ich fand sie gut und ich wollte sie auch unbedingt lesen und mich mit dem Thema befassen. Aber irgendwie habe ich sie auch gleichzeitig als sehr erschreckend und verstörend in Erinnerung.
Das erinnere ich mich auch. Und übrigens hält Gudrun Pausewang den Rekord in erschreckende Kinderbücher.
Ja. Ich dachte, wurde sie immer schon öfter genannt?
Sie wurde schon öfter genannt, okay. Immer Die Wolke. Mhm. Sie hat ja wahnsinnig viel geschrieben, Wolke, mhm, oder eben Die Kinder von Schevenborn. Nicht der Struwwelpeter, der ja auch ein bisschen gruselig sein könnte.
Also ich bin ein großer Struwwelpeter-Fan, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe den als Kind auch natürlich vorgelesen bekommen und ich mochte das sehr, ganz ehrlich. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen. Also ich konnte die Verse auswendig und fand den irgendwie auch nicht so erschreckend, wie man den vielleicht aus heutiger Sicht natürlich pädagogisch fragwürdig sieht, zu Recht. Aber ich hatte auch zum Beispiel Struwwelise, wenn das noch jemand kennt. Das ist ein sehr viel später, das ist ja glaube ich so aus den 60er Jahren oder sowas irgendwie, was ja so ein Anklang an den Struwwelpeter hat und ja auch sehr, sehr moralisch ist und wie das Mädchen zu sein hat und so weiter. Aber ich kann halt wirklich noch immer die Anfangsverse, das hat sich so eingeprägt bei mir. Aber ich glaube, Kinder können mehr ab, als man immer denkt. Also gerade auch in den Märchen, also die werden ja auch aus heutiger Sicht immer so überpädagogisiert und darf das noch sein. Aber sie gehen am Schluss gut aus. Klar, es ist Schwarz-Weiß-Malerei, aber ich finde, Kinder können das aushalten und auch schon sehr gut unterscheiden.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch, so du überhaupt noch zum Lesen kommst?
Ich komme immer mal wieder zum Lesen, aber viel zu wenig. Also im Vergleich zu meinem Vielleser-Dasein als Kind, zu meinen Lieblingsbüchern generell gehören die Brenner-Romane von Wolf Haas. Und Das letzte Müll, glaube ich, heißt das, mochte ich sehr. Also da würde ich schon sagen, das sind Lieblingsbücher oder auch die Joachim Meyerhoff-Bücher habe ich auch sehr gern gelesen.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Es sind tatsächlich so Stapel, die sich auf meinem Nachttisch wie Mahnmal formieren, aber ganz unterschiedlich. Also es liegt einfach nur daran, dass ich dann oft abends einfach zu müde bin, um weiterzulesen. Und ich lese weiter und merke dann, okay, du hast den Faden total verloren. Du müsstest jetzt eigentlich wieder nochmal ein Kapitel zurückspringen. Das muss nicht zwingend sein, dass ich es schlecht finde.
Und welches Buch hast du schon immer lesen wollen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ja, da musste ich auch so ein bisschen in mich gehen. Aber
ist das schon mal ein super
dann festgestellt, dass das tatsächlich schon sowas ist wie der Kanon der klassischen Literatur, wo mir einfach viele Bücher fehlen, die ich, ja, im Deutschleistungskurs oder wann auch immer, wann man die halt liest, habe ich die einfach nicht gelesen, sei es jetzt Buddenbrooks oder Blechtrommel oder einfach diese Klassiker, die man so gerne so sich drauf geschafft hätte.
Das weiß ich nicht, ob das eine Frage ist, die Illustratorinnen mögen. Ich stelle sie trotzdem. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
Das ist natürlich wirklich keine gute Frage für IllustratorInnen. Und ich umgehe sie auch ganz geschickt, weil ich jemanden nenne, der schon verstorben ist.
Super. Jetzt bin
nämlich auch meinen geliebten Wilhelm Busch, weil das nämlich einfach für mich ein genialer Zeichner war, der mit wenigen Strichen einfach so markant die Menschen auf den Punkt und ihre Eigenschaften auf den Punkt gebracht hat. Deswegen, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das passen würde.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Da würde ich natürlich auch Wolf Haas nennen, aber auch Joachim Mayrhoff, weil er ein auch Schauspieler ist und ich stelle mir das sehr gut vor. Ich habe leider von beiden noch keine Lesung live gehört, gesehen, aber das stelle ich mir ziemlich gut vor.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Mein Guilty Pleasure ist, dass ich wahnsinnig gerne Krimis lese und zwar auch so, ich nenne sie Popcorn-Bücher, die vielleicht auch nicht ganz anspruchsvoll sind, aber die sich einfach so weglesen lassen und die manchmal bei Zugfahrten, da gehe ich einfach in die Buchhandlung da am Bahnhof, gucke, ah, okay, was liegt da so auf dem Grabbeltisch, was ist Bestseller und nehme das mit und lese das dann so weg. Das ist so ein Guilty Pleasure und das andere ist, dass ich wahnsinnig gerne eine Zeit lang auch wirklich viel Bilderbücher gesammelt habe und da auch viel Geld ausgegeben habe. Das mache ich jetzt nicht mehr ganz so exzessiv, aber besitze immer noch gerne einfach schöne Bilderbücher.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Ich würde auch einen verehrten Künstler zitieren, und zwar Karl Valentin, den ich auch sehr schätze. Vielleicht ein Zitat von ihm. Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Ich glaube, die komische Seite, die braucht es bei mir in dem Titel.
Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ich habe hier auf meinem kleinen Notizzettelchen stehen, alle, die etwas zu erzählen haben.
Wie weil schön.
Ich finde, dass viele Kinderbücher schreiben, die eben gar nichts zu erzählen haben, leider. Und deswegen gibt es ja auch so viel an Masse. Ja, mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
Wir reisen zurück nach Bologna. Wir beide waren ja mit vielen, vielen anderen auf der internationalen Kinderbuchmesse in Bologna, die einmal im Jahr im Frühjahr stattfindet. Da werden unter anderem zwei große Preise vergeben, nämlich der Hans-Christian-Andersen-Preis und Alma, Astrid Lindgren Memorial Award. Beide nehmen für sich in Anspruch, der Nobelpreis der Kinder- und Jugendliteratur zu sein. Und es ist vor allen Dingen eine Messe für IllustratorInnen. Es gibt wahnsinnig viele Ausstellungen, man kann ganz, ganz viel sehen. Und es ist dieser Schwerpunkt auf dem Bild. Warum glaubst du, ist das so wichtig, dass es das überhaupt gibt?
Also ich glaube, Bilder sind generell im Buch oder im Kinderbuch einfach unwahrscheinlich wichtig. Das Sehen von Bildern ist einfach was, was jeder Mensch per se kann. Lesen ist eine Kulturtechnik, die man sich erstmal aneignen muss. Also deswegen finde ich es gerade wichtig, dass auf so einer Messe dann auch mal das Bild im Mittelpunkt steht, während ja oft sonst der Text oder gerade in Deutschland im Land der Dichter und Denker dann ja oft eher das geschriebene Wort im Fokus steht. Und von daher ist Bologna natürlich da eine tolle Möglichkeit, eben der Illustration da einfach mal ein Denkmal zu setzen oder einfach da den Schwerpunkt darauf zu legen. Und eben Kinder lieben Bilder und nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Und von daher ist es da umso schöner, in Bologna zu sein und sich die vielen Sachen in dem Rahmen anzuschauen.
Hast du was Besonderes entdeckt in diesem Jahr?
Es war eine schöne Ausstellung, die ich gesehen habe. Plakate zum Ukraine-Krieg. Das ist natürlich ein trauriges Thema, aber die Ausstellung war sehr gut gemacht. Also waren wirklich sehr gute Plakate, wie ich fand, dabei. Ich fand auch die Illustrationsausstellung, die jedes Jahr ist, diesmal sehr sehenswert. Also manchmal ist ja, das natürlich hängt auch immer von der Jury ab, ist natürlich auch sehr geschmäcklerisch, ist unterschiedlich von der Qualität, finde ich. Aber dieses Mal fand ich sie eigentlich sehr ansprechend. Ansonsten habe ich jetzt für mich nicht so was super Besonderes gesehen. Das muss aber jetzt überhaupt nichts heißen. Also es ist einfach so eine Riesenfülle an sehr besonderen Dingen. Da immer eins rauszupicken, finde ich wahnsinnig schwierig.
Weil du jetzt gerade diese große Illustrationsausstellung erwähnst, kann da jeder weltweit was einschicken oder und dann suchen die aus?
Genau, also man schickt 5 Illustrationen, meine ich, zu einem Thema. Also eigentlich ist die Idee, zu einer Geschichte 5 Illustrationen hinzuschicken, die einfach zusammenhängend sind. Es wird unterschieden, oder zumindest war es früher so, zwischen Fiction und Non-Fiction, also dann Sachillustration oder eben erzählende Illustration. Früher musste man tatsächlich auch noch Originale hinschicken. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, soweit ich weiß. Oder zumindest im ersten Stadium, glaube ich, schickt man dann nur noch digital die Illustrationen hin. Und früher war es dann wohl auch so, dass es so ein großer Raum gab, eine Riesenhalle, wo diese ganzen Bilder auf Tapeziertischen dann lagen. Und die Jury ging dann rum und hat dann da sozusagen eine erste Auswahl getroffen. Es gibt dann einfach so eine Shortlist und für die eigentliche Ausstellung dann nochmal eine engere Auswahl.
Hast du auch schon mal eingeschickt?
Ich habe schon öfter eingeschickt, aber bin leider noch nie ausgewählt worden.
Sauerei, die müssen wir genauer hingucken. Was einem noch ins Auge sticht, gerade dann, wenn man nicht vom Bild kommt, so wie ich. Man muss sich vorstellen, also in den verschiedenen Messehallen sind Verlage aus aller Herren Länder. Und dann gibt es immer zu bestimmten Zeiten Schlangen von Menschen. Das sind IllustratorInnen, die anstehen mit ihren Mappen und an den Verlagsständen ihre Illustrationen zeigen. Ein bisschen unangenehm berührt, weil ich immer so dachte, erstens mal stehen da so unfassbar viele. Dann sind da oft, weiß ich nicht, LektorInnen, die gucken sich das an und blättern in einen ziemlichen Affenzahn diese Bilder durch. Und ich dachte immer, Wahnsinn, da stehen so viele, die sich jahrelang oder damit beschäftigt haben oder zumindest Wochen, Monate lang. Und vor ihnen stehen viele, hinter ihnen stehen viele. Und es wird sich eigentlich wenig angeguckt. Mit anderen Worten, mich hat's fast ein bisschen traurig gemacht. Täuscht mich mein Eindruck?
Ich finde, dich täuscht dein Eindruck tatsächlich ein bisschen. Also, weil als ich angefangen habe, bin ich auch in diesen Schlangen gestanden. Und also man ist ja da mit all den Leuten, die da anstehen, in einem Boot sozusagen. Also klar ist man irgendwo Konkurrent oder Konkurrentin, aber eigentlich ist man so verbündet da dann. So über die Zeit des Wartens kommt man dann auch mit den Leuten, mit denen man da so rumsteht, ins Gespräch. Und ich habe da tatsächlich wirklich Freundschaften geknüpft. Also mit Menschen, die ich auch immer wieder noch treffe und mich austausche. Also deswegen, es ist jetzt nicht nur per se negativ. Ich fand es damals gut, einfach um einfach mein Gesicht zu einem Namen zu haben im Verlag, dass man so einen ersten Anknüpfungspunkt hat, einen ersten Kontakt mit einem richtigen Menschen und nicht nur eine E-Mail-Adresse. Und ja, auch einfach mal zu sehen, wie jemand auf die Arbeiten reagiert. Ich meine, man arbeitet zu Hause in seinem stillen Kämmerlein vor sich hin, hatte vielleicht noch gar nicht so die Möglichkeit, diese Sachen irgendwo zu zeigen. Und dann setzt man sich halt der Reaktion dieser Leute aus. Also, und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also klar, bei den deutschen Verlagen sitzen oft LektorInnen dort. In ausländischen Verlagen ist das nicht unbedingt der Fall. Also gerade bei den Franzosen zum Beispiel sitzen da ArtdirektorInnen, die sich diese Sachen anschauen. Also das ist schon sehr unterschiedlich und hilft einem auch ja auch mitunter über das Feedback dann auch zu sagen, okay, ich muss das ändern oder ja, vielleicht gibt's auch irgendwas, was die Leute angesprochen hat, dass man, wo man dann nachhaken kann im Nachgang.
Wenn du sagst, entweder LektorInnen hierzulande meistens und Art DirektorInnen, was macht denn da den großen Unterschied, wenn die sich die Bilder anschauen?
LektorInnen kommen in der Regel vom Wort, ja. Also die haben natürlich durch ihre Ausbildung gar nicht unbedingt immer so das Verständnis oder das Sehen fürs Bild. Ich will das gar nicht absprechen, dass die das nicht auch haben. Also ich habe eine sehr gute Lektorin beim Peter Hammer Verlag, die einen sehr guten Blick für die Bilder hat. Aber Artdirektoren, klar, die haben halt irgendwie Design studiert oder auch Selbstillustration oder irgendeinen bildaffineren Studiengang belegt oder kommen eben vom Bild. Also ich glaube, die haben dann einfach schon nochmal einen anderen Blick auf die Bilder, auch wie die Technik vielleicht oder wie die Bilder gemacht sind. Also von daher, ich finde, wenn man so beides hat, eigentlich ganz gut. Ja. Also ich meine, Illustration ist ja auch Bildern eines Textes. Also das ist ja ein Zusammenspiel von beidem. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass man dann so beide Seiten hat.
Wünschst du dir in den deutschen Verlagen mehr Art DirektorInnen?
Manchmal vielleicht schon. Also ich muss tatsächlich sagen, dass in den Verlagen, wo ich arbeite, ich oft sehr viel Freiheiten habe. Da redet mir einfach keiner so rein, zum Glück. Und die LektorInnen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben dann aber auch fürs Bild auch ein ganz gutes Gespür. Also deswegen schätze ich das schon, einfach die Zusammenarbeit. Aber es würde sicherlich dem Ganzen schon nochmal vielleicht sogar ein bisschen einen Push geben.
Einfach weil Menschen mit dem Bildverständnis, dass jetzt, sag ich mal, wir Textleute von einem Text haben, das können wir von Bildern im Laufe einer Erfahrung schon, aber erstmal, es gibt Leute, die das viel schneller besser können, würde ich unbedingt sagen, und die dann auch dezidierter Anregungen geben können, kritisieren können. Also ich glaube auch, das würde manches bewegen, wenn da mehr Leute noch von den Bildern kämen. Wo bist du denn entdeckt worden? In Bologna?
Das kommt jetzt drauf an, was du mein Entdeckungsmoment oder mein Erweckungsmoment.
Erweckung, das weiß ich nicht. Entdeckung, also ich weiß, dein erstes Buch.
Mein allererstes Buch, das ist 2002, dass ich jetzt nichts Falsches sage, erschienen. Und war meine Diplomarbeit in München und ist aber ein Bilderbuch für Erwachsene. Und wurde damals mit neuen Texten von Helmut Krauser verlegt. Also die Bilder sind die gleichen. Ich hatte auch bei meiner Diplomarbeit Texte, aber das waren nur sehr, sehr, sehr verknappte Kommentare. Und im Kunstbandverlag wollte man einfach ein bisschen Erzählerisches haben, also einfach, dass das Buch mehr erzählt auch. Und Helmut Krauser hat dann anhand der Kommentare und der Bilder dann Reime gemacht, so im Stil von Max und Moritz, was ich natürlich sehr schön fand und auch sehr schwarzhumorig, ironisch. Und so ist das dann entstanden.
Und Kunstmann Verlag ist ja nun wirklich ein sehr erlesener Verlag. Bist du hin, hast gesagt, ich habe da eine super Diplomarbeit oder haben sie dich doch entdeckt?
Also es war so tatsächlich, dass mein Professor, der meine Diplomarbeit betreut hat, hat Frau Kunstmann eingeladen zur Diplomausstellung. Aber das wusste ich nicht. Also die war da inkognito und da kam dann der Kontakt zustande und die haben mich dann, oder er hat es mir dann gesagt oder die haben mich kontaktiert, ich weiß das gar nicht mehr. Und dann wurde ich halt in den Verlag eingeladen.
Hat dir das geholfen dann später?
Ich habe natürlich gedacht, die Welt liegt mir zu Füßen, als ich das erste Buch veröffentlicht hatte und habe gedacht, jetzt habe ich es geschafft. Dem war überhaupt nicht so, muss man leider so sagen. Also es hat mir jetzt sicherlich nicht geschadet, aber es war jetzt kein Door-Opener, wie man so schön sagt. Kunstmann ist einfach ein literarischer Verlag, der auch Kinderbuch macht, aber natürlich nicht hauptsächlich. Es war natürlich toll zu sagen, ich habe schon ein Buch veröffentlicht. Das können jetzt erstmal nicht viele gleich sofort von sich sagen, wenn sie anfangen. Das war natürlich schon toll. Aber ich bin dann wirklich auch einfach nach Bologna auf die Messen, bin in Schlangen gestanden, habe Leporellos geklebt und an Verlage geschickt. Also es war ja, das ist, muss man sich vorstellen, vor 20 Jahren. Also jetzt Verlage zu kontaktieren, ist ja viel, viel einfacher, also viel niederschwelliger möglich. Ob das jetzt über Social Media ist oder einfach nur mal eine E-Mail hinschreiben und ein PDF hinschicken. Also als ich angefangen habe, habe ich wirklich noch kleine Büchlein geklebt und gebastelt und an die Verlage per Post verschickt, um mich halt so ein bisschen da anzupreisen.
Auch noch was. Also man muss nicht nur zeichnen können und in deinem Fall sich Geschichten ausdenken, sondern man muss sich auch, also auf sich aufmerksam machen. Ich glaube, das muss man schon, oder? Wenn man den Beruf ergreifen will.
Auf jeden Fall. Also man muss schon irgendwie versuchen, an die Leute ranzukommen. Also das ist schon das A und O, glaube ich, ja, dass man überhaupt mal einen Fuß in der Tür hat. Klar, wenn man dann mal ein Buch veröffentlicht hat, in dem Fall jetzt im Kinderbuchbereich, ich glaube, dann nimmt manchmal alles schon so ein bisschen seinen Lauf. Und klar gibt es Leute, die gleich mit ihrer Abschlussarbeit irgendwie durchstarten und Bestsellerstatus erreichen. Aber ich glaube, das sind tatsächlich die wenigsten, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass du Illustratorin werden willst?
Das ist tatsächlich, muss man sagen, fast ein wenig zufällig. Ich habe schon immer als Kind immer gern gezeichnet und viel gezeichnet, ähnlich wie ich auch viel gelesen habe. Während meiner Zeit am Gymnasium habe ich es dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich meine, Kunst war schon eins meiner Lieblingsfächer, aber habe jetzt nicht mehr privat so viel gezeichnet. Und dann mit dem Abitur war so die Frage, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Ich hatte einfach so viele verschiedene Interessen. Also meine Leistungskurse waren Deutsch und Mathe. Also wenn man, weißt du, das ist einfach so gegensätzlich. Also ich war nie so jemand, der dann so für irgendwas so richtig brannte. Und dann habe ich mitbekommen, dass es diese Zeichenschule in München gibt, wo ein Freund von mir war. Oder der Bruder von der Freundin, so muss man sagen. Und dann habe ich mir gedacht, das würde ich auch total gern machen. Und habe das meinen Eltern gesagt. Und die haben natürlich irgendwie alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was sich das Kind da jetzt ausgedacht hat. Das soll doch mal was Vernünftiges machen. Und ja, sie wollten es mir nicht erlauben. Es ist auch eine, man natürlich auch eine finanzielle Sache. Erst im Nachhinein wird man natürlich dann einfach bewusst, wenn man dann selber Geld verdient, wie viel Geld das dann im Monat einfach war, was meine Eltern da berappen mussten sozusagen. Und schlussendlich, sie haben es mir erlaubt. Und ich hatte ein tolles Jahr in dieser Zeichenschule. Jeden Tag zeichnen, von früh bis spät. Und es war ein famoses Jahr. Und dann habe ich dort an dieser Zeichenschule meine Mappe gefertigt, meine Bewerbungsmappe für Kommunikationsdesign in München. In München gibt es keinen reinen Illustrationsstudiengang. Das stand damals auch für mich nicht wirklich so zur Debatte, aber eben Kommunikationsdesign, was ja praktisch viel breiter aufgestellt ist mit Fotografie und Typografie und Zeichnen eben auch und Design. Also der Studiengang hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, aber damals war das halt wirklich so ein bunter Gemischtwarenladen an tollen Sachen, die man da ausprobieren konnte. Und zum Glück bin ich dann da genommen worden. Und so hat das angefangen, ja, mit dem Ganzen. Also es war nicht von Anfang an klar, dass ich dann später Illustration mache. Das hat sich dann während dem Studium dann so ein bisschen herauskristallisiert.
Und dann bist du noch nach London.
Genau. Also ich habe in München im Hauptstudium schon erste Bücher mir ausgedacht und Geschichten und illustriert. Tatsächlich ist es eins dieser Bücher später dann in einem belgischen Verlag erschienen, was nie auf den deutschen Markt kam, lustigerweise. Und dann eben meine Diplomarbeit dann bei Kunstmann. Und ich wollte aber unbedingt noch mal ins Ausland und einfach mal diese Erfahrung machen, im Ausland zu sein. Und habe dann zum Glück ein Stipendium bekommen und konnte dann in London noch meinen Master machen. Also es war gerade der Umbruch auch in Deutschland, diese Umstellung auf Master und Bachelor, das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Da gab es halt Diplom an der Fachhochschule. Und ich wollte einfach auch nochmal so einen Universitätsabschluss sozusagen. Und das ist ja der Master.
Und dann kamst du zurück?
Und es gab keine Jobs mehr, weil diese ganze große Internetblase, die zu dem Zeitpunkt war, ich weiß noch, auf meiner Diplomausstellung haben uns, ich weiß nicht, wie viele Firmen irgendwie Visitenkarten zugesteckt für Jobs. Und meine Kommilitoninnen haben irgendwie Fantasiegehälter bekommen, wie sie eingestiegen sind. Und ein Jahr später war davon nichts mehr übrig. Also es war Wahnsinn. Also dann ging es wieder los mit Generation Praktikum und keiner wollte Studienabgänge. Und das war dann schon echt sehr zäh, muss man sagen. Ich habe dann auch in Agenturen so Trainees gemacht und sowas. Obwohl ich wusste, ich will da nie hin. Ich habe während dem Studium schon in der Werbeagentur gearbeitet und war mir klar, dass das nicht das ist, wo ich mich zukünftig sehe. Und dann bin ich nach Bologna gefahren und das war dann, glaube ich, so ein bisschen so eine Initialzündung.
Dass du da wieder gemerkt hast, das ist es, was
genau,
ich machen möchte.
Das ist eigentlich das, was ich machen möchte.
Dann folgten Bilderbücher, die du illustriert hast, von anderen und auch eigene. Und dann hast du eine Sache gestartet, wo ich jetzt sagen würde, da bist du echt eine Spezialistin und es ist auch ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, jedenfalls so wie du das machst, nämlich die Pappbilderbücher, Bücher für die Allerkleinsten, nämlich ab 2 Jahren. Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz zurück zu deinem Kunstmann-Titel, der ein Erwachsenenbilderbuch ist. Das ist ja dann schon ein Riesensprung. Machst du da auch einen, oder ist das überhaupt so ein großer Sprung? Machst du einen großen Unterschied?
Also natürlich schaue ich schon, für wen ist das Buch? Also ich finde, das muss schon der Ausgangspunkt sein. Also zu illustrieren für ein 2-jähriges Kind oder eine Geschichte für ein 2-jähriges Kind oder für einen Erwachsenen, das sind schon nochmal 2 Paar Stiefel. Aber nichtsdestotrotz muss man die irgendwie packen. Ja, also das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und ein 2-jähriges Kind zu packen und mit einer Geschichte zu fesseln und einen Erwachsenen, da sehe ich dann gar nicht wirklich so viel Unterschied. Also die Mittel sind natürlich unterschiedlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Pappbilderbücher entwickle, dann habe ich sehr klar immer das Kind vor Augen. Aber mir ist natürlich auch klar, dass Erwachsene das 100.000 Mal vorlesen müssen. Also will ich natürlich auch, dass die auch so ein bisschen so ein Fun dran haben. Der Text ist dann da einfach das Entscheidende, dass der sich flüssig liest, dass man da nicht rumholpert. Und wenn man das zum 100.000 Mal irgendwie lesen muss, dass das einfach trotzdem noch irgendwie Spaß macht.
Genau. Man muss dazu sagen, da schreibst du dann nämlich die Texte auch selbst, die sind ja dann von dir. Du feierst jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum. Seit 10 Jahren machst du Pappbilderbücher, die sehr erfolgreich sind. Und womit hat es denn angefangen, dass du sagst, ich wende mich jetzt diesem innerhalb des eh schon spezialisierten Illustrationsfeld Bilderbuch noch den Pappen zu?
Also das war natürlich die Geburt meines Sohnes, meines ersten Sohnes, Alexander. Und wir haben dann, als er im Pappbilderbuchalter war, sehr viele Pappen gelesen. Und da entstand dann einfach der Wunsch, auch ein Buch für ihn zu entwickeln. Und so fing es eigentlich an mit So weit oben. Das war dann das Buch, was ich auch ihm gewidmet habe. Das war dann eigentlich der Startschuss für diese inzwischen Reihe.
Wie viele Titel sind es inzwischen?
Jetzt kommt das 9. im Juli. Also So weit oben haben wir dieses Jahr so eine Jubiläumsausgabe. Das ist jetzt eigentlich nur eine Verkleinerung des ersten Buches. Damit wären es 10, aber nächstes Jahr kommt dann hoffentlich das 10.
Wenn man sich im Bilderbuch und auch im Pappbilderbuch umschaut, wimmelt es von Tieren. Aber bei dir, und das ist der Clou, kommt ein Kind dazu.
Genau. Das Kind, das dann oben den Kuchen wegnimmt. Also die Tiere haben sich so hoch gestapelt, dass sie nun endlich rankommen an diesen Kuchen, der am Fenster steht. Und dann kommt von innen ein Kind, nimmt den Kuchen weg und haut das Fenster zu. Und dieser Tierestapel stürzt ein. Und das ist natürlich, wenn man sich überlegt, das sind Kinder, die 2 Jahre alt sind, sehr schwer auszuhalten, diese Enttäuschung. Also die machen da diesen Turm und da wird eine Begehrlichkeit geweckt und eine Erwartungshaltung geschürt. Und dann wird die im ersten Moment nicht erfüllt. Also das ist, glaube ich, schon, wo man die Kinder auch herausfordert. Und dann, klar, muss es gut ausgehen, da kann man die Kinder nicht hängen lassen. Und dann blättert man um und dann sieht man, dass das Kind unten bei der Tür des Hauses rauskommt und den Kuchen für alle dann bereitet.
Also was zusammen machen, einmal kurz scheitern und am Ende eben doch miteinander teilen und die Mischung aus Tier und Kind. Ist es bei allen deinen Büchern so, dass dann doch auch noch ein Kind auftaucht?
Bei den Pappbilderbüchern ja. Also das Kind ist mittlerweile fast wie so eine Art Markenzeichen geworden. Also das habe ich nur einfach mal auch so mitbekommen bei einer Buchhändlerin, die mir erzählt hat, dass eine verzweifelte Mutter mit ihrem Sohn in die Buchhandlung gekommen sei und gemeint hat, mein Sohn, der sucht ein Buch, das Buch mit dem Kind. Und das ist natürlich jetzt, wenn meine Buchhandlung kommt und mit dieser sehr präzisen Formulierung, das Buch mit dem Kind. Und die Buchhändlerin wusste aber sofort, was gemeint ist und hat halt meine Bücher dann rausgeholt und sie haben es rausgefunden, das war dann Der Wal nimmt ein Bad. Das hatten sie wohl im Kindergarten gelesen und das war das Buch mit dem Kind.
Oh, ist das
und das fand ich einfach eine total schöne Anekdote, die sie mir da mal erzählt hatte. Und ja, ich meine, die Bücher von mir, die sind ja, wie gesagt, 10 Jahre alt und ich habe das Kind halt angelegt, um auch eine menschliche Identifikationsfigur zu haben. Und ich mir wollte bewusst nicht sagen, dass ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und wollte das offen halten. Es hat damals nichts jetzt mit Gender oder sonst irgendwas zu tun gehabt, aber es natürlich spielt mir natürlich jetzt auch so ein bisschen in die Karten, weil das natürlich jetzt ein großes Thema ist, war aber damals nicht so bewusst natürlich angelegt. Aber ist natürlich jetzt umso schöner, dass man sagt, okay, jeder kann sich damit identifizieren. Und man muss auch so sehen, dass das Kind ist für mich eigentlich wie eine Gattung. Ja, wie ein Hund oder wie ein Esel oder wie ein Pferd und ist Freund der Tiere, ist auf Augenhöhe. Es ist, der Mensch ist jetzt nicht besser oder schlechter wie die Tiere, sondern alle sind Freunde. Also deswegen kommt halt da das Kind so mit ins Spiel.
Also wir blenden jetzt nochmal 10 Jahre zurück. Du hast es gerade erzählt, dieser Sprung, dass da etwas, dass die lesenden und anschauenden Kinder das aushalten müssen. Jeder denkt natürlich, geschafft, gleich geschafft, noch eins und jetzt ist es geschafft und bam, dann wird das Fenster zugemacht. Gab es da auch so Reaktionen, dass ein Verlag gesagt hat, das geht nicht?
Nee, habe ich eigentlich nicht erlebt. Also ich bin damals wirklich mit einem sehr schlichten DIN A4 Storyboard, 2 Briefmarken, großen Zeichnungen, auf die Messe gefahren und hatte da dieses Konzept. Und es waren tatsächlich, ich glaube, 3 oder 4 Verlage, die interessiert gewesen wären, das zu machen.
Du hast dich für Peter Hammer entschieden.
Ja, genau.
Warum?
Peter Hammer war tatsächlich ein Verlag, den wir im Studium schon immer so angehimmelt, hört sich jetzt komisch an, hatten. Also klar, Wolf Erlbruch war damals für uns einfach der große Star der Illustratoren-Szene und da haben wir immer natürlich immer geliebäugelt, wo der ist und beim Peter Hammer Verlag, ja, dieser Peter Hammer, wo man immer dachte, das ist halt der Verleger. ich glaube, ich habe da wirklich auch mal einen Brief an Peter Hammer geschrieben.
Und hat er geantwortet.
Ohne wieder besseres Wissen. Aber ja, also das war schon wirklich immer ein Verlag, wo ich immer hin wollte tatsächlich. Und dass das dann so geglückt ist, da bin ich total glücklich drüber und sehr dankbar.
Hättest du gedacht, dass das da mal 9 Bücher oder jetzt dann bald 10, nämlich nächstes Jahr, bei rauskommen? Also war die Idee zu sagen, das soll so weitergehen?
Also nicht, als ich das erste Buch gemacht habe. Also da war ja wirklich, ich will ein Buch für meinen Sohn machen. Und das so weit oben ist aber gleich sehr gut angekommen. Und dann kam vom Verlag ziemlich schnell die Reaktion, ja, könnte man dann eins in der Art nachlegen. Und ja, und dann hat das einfach wirklich so seinen Lauf genommen. Also ich bin da wirklich so reingeschlittert in diese Sache. Und mittlerweile finde ich selbst oft immer unglaublich, wenn ich sehe, wie viele Bücher das jetzt schon sind. Aber ich genieße die Arbeit sehr und freue mich und habe noch ganz viele Titel und Ideen.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Weil es ist ja vom Prinzip eine Variation, könnte man glaube ich sagen. Also eben das mit diesen Begehrlichkeiten. Kinder sollen baden oder eben ins Bett und haben 1000 Ausflüchte, warum das jetzt leider gerade mal noch nicht klappen kann. Und dann kommt immer am Schluss ein Clou. Wie kriegt man das hin über all diese ganz verschiedenen Kontexte von Geschichten und Bildern?
Also es ist tatsächlich viel Nachdenken. Also das ist ja immer so, wie kommt man auf die Ideen, indem man halt irgendwie die Augen und Ohren offen hält und einfach tatsächlich auch viel brütet. Also das mache ich schon intensiv. Ich habe natürlich auch mittlerweile den Anspruch, dass zu einem Höhepunkt hin irgendwas Unvorhergesehenes passiert und das dann sich irgendwie lustig auflöst und dann am Schluss ein Happy End dann ist. Das finde ich, muss in dem Alter einfach auch sein. Da kann man die Kinder dann einfach nicht hängen lassen. Ich habe natürlich jetzt mittlerweile so eine Art Rezept für meine Bücher, wo man sagt, okay, die Lautmalereien, das Redundante, die Wiederholungen, der steigernde Aufbau und so weiter. Aber natürlich muss man dann auch immer irgendwie sagen, ich muss das ja irgendwie wieder ein bisschen neu erfinden oder neu variieren eben. Und ich hoffe, dass es mir auch immer gelingt. Es ist immer wieder mit Zweifeln behaftet, obwohl man dann jetzt schon das 9. Buch gemacht hat. Aber man wird natürlich auch immer gemessen an dem, was man vorher gemacht hat. Das ist mir schon klar. Aber ich versuche halt trotzdem, das Niveau zu halten. Das gelingt vielleicht auch nicht immer, aber also ich nehme die Arbeit auf jeden Fall sehr, sehr ernst.
Und weil du vorher ja Karl Valentin erwähnt hast und da den Humor oder den Witz als dritte Seite sozusagen, die Komik erwähnt hast. Deine Geschichten sind übrigens auch von der Bildsprache her unglaublich witzig. Ich habe ja nun 15 Jahre lang oder länger für Eltern und in dem Fall für Eltern für die Zeitschrift für Grune und Jahr jeden Monat Buchtipps gemacht. Bilderbücher und Pappbilderbücher. Das heißt, ich habe mir unglaublich viel angeschaut. Und der Witz war was, was man da jetzt nicht so unbedingt auf Anhieb gefunden hat. Viel Kitsch in meiner Wahrnehmung, viel Anwendbarkeit. Also es waren ja auch immer ganz klare Themen. Du aber entscheidest dich für den Witz. Jetzt gibt's Menschen, die sagen, kleine Kinder verstehen keine Pointen. Was sagst du denen?
Ich sage einfach nur, dass sie sich irren. Da kann man auch gar nicht viel anderes dazu sagen, weil selbst Babys, also schon ganz kleine Kinder, haben ganz klar ein Verständnis für was Witziges. Also wenn die dann dieses Guckguck oder so, ja, man versteckt sich und zeigt sich wieder oder hält sich die Hände vor die Augen und tut sie wieder weg oder wenn sie dann schon ein bisschen älter sind, wenn sie dann irgendwas runterfallen lassen und man muss wieder aufheben, das machen sie 100.000 Mal. Das finde ich einfach absolut witzig. Also zu sagen, Kinder verstehen das nicht, stimmt einfach nicht. Ich finde, Humor ist was Urmenschliches. Und klar gibt es Leute, die mehr Humor haben als andere. Also, aber ich finde, das ist was, was im Menschen angelegt ist. Und ja, und auch gerade in mir selber, mir ist das unwahrscheinlich wichtig, auch so generell im Leben. Also jetzt nicht nur in meinen Büchern. Ich meine, ich mache jetzt auch nicht nur lustige Bücher. Ja, also ich habe auch ernstere Themen. Also von daher, die nehme ich genauso ernst. Aber bei den Geschichten ist mir schon einfach wichtig, dass die einfach auch Spaß machen.
Absolut und unterhaltsam sind. Hast du dann irgendwann mal, als klar war, du wirst jetzt für 2-Jährige plus Bücher machen, hast du dann irgendwie recherchiert, was die verstehen, was die in Anführungszeichen können? Oder hast du lieber die Finger davon gelassen und dem Alexander beim Spielen zugeguckt?
Wahrscheinlich eher Zweiteres. Also ich meine, klar, das erste Buch ist entstanden, als eben mein Sohn so alt war. Und da guckt man natürlich, was verstehen Kinder. Das so weit oben ist ja vom Thema her eben an etwas nicht ranreichen können. Und das haben Kinder in dem Alter, wenn sie irgendwas auf dem Tisch oben haben und haben wollen und kommen einfach noch nicht ran. Und genauso gehe ich auch dran, also ich gucke, welche Themen können Kinder in dem Alter schon begreifen. Und natürlich erfindet man da themenmäßig das Rad nicht neu. Das ist einfach dann zu Bett gehen oder baden oder eben mit dem Rutschauto rumfahren oder
Wippen.
Wippen, genau.
Eins meiner
Lieblinge.
Ja,
genau. Also das sind natürlich ähnliche Themen, die man in allen Pappen findet. Aber ich möchte halt um diese Themen eine Geschichte erzählen und das nicht irgendwie überpädagogisieren oder irgendwie belehrend sein oder so, sondern es soll einfach was erzählen.
Weil ich vorher so ein bisschen sagte, Pappen, also das Riesengroh an Pappen sind oft so, sie erklären, wie geht man aufs Töpfchen, bitte das Zähneputzen nicht vergessen, sind oft sehr naturalistisch bis Kindchenschema-mäßig gemalt, was dann bei mir eben den Kitschknopf drückt. Und da gibt's unglaublich viel. Hast du damals so gesagt, so ich zeige jetzt mal, dass man das auch besser machen kann? Wolltest du vielleicht also Maßstäbe setzen?
Nein, also das auf gar keinen Fall. Den Anspruch hatte ich jetzt wirklich nicht. Das war wirklich viel, viel niedriger. Oder wie sagen sie, eben dieses Buch für meinen Sohn. Und jetzt zu sagen, jetzt komme ich hier und krempel den ganzen Markt um. Also das war wirklich überhaupt nicht mein Anspruch und mein Ansinnen. Wenn das jetzt so wahrgenommen wird, dann so what? Also dann freut's mich, aber war es einfach wirklich nicht. Diese Bücher haben alle ihre Berechtigung. Manche Kinder brauchen diese Bücher, sie brauchen auch dieses Naturalistische, zu sehen, okay, das kenne ich aus meinem Umfeld, so sieht jetzt ein Ball aus, das ist das Bobbycar, das ist jetzt hier ein Baum und wollen das einfach auch wiedererkennen im Buch. Ich meine, das ist ja auch eine Leistung, dass man etwas Dreidimensionales plötzlich in etwas Zweidimensionalen sieht. Wir hatten ein paar von diesen Büchern, aber also wir haben jetzt keine großartigen Töpfchenbücher oder sonst irgendwas gehabt, weil ich die einfach aus ästhetischen Gründen dann einfach nicht gekauft habe. Aber wenn wir jetzt in der Bücherei waren und unsere Kinder wollten so ein Buch, dann haben die das natürlich auch bekommen.
Wenn du jetzt sagst ästhetisch, du hast sie dann nicht gekauft. Glaubst du denn oder weißt du da was, dass man schon so ganz kleinen Kindern sagen kann, guck mal, man kann das so oder so machen. Natürlich nicht, um zu sagen, das ist besser und das ist nicht so gut, aber geht so eine kleine ästhetische Schule, kann die schon früh anfangen?
Ich denke schon. Also ich meine, was man einfach früh schon vorgesetzt bekommt, ist einem dann einfach auch nicht mehr fremd. Also ich glaube, es ist einfach auch so ein Gewohnheitssehen vielleicht auch. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass man einfach viel sehen muss, ja, also für viele verschiedene Dinge und dann auch selber irgendwie zu einem eigenen Geschmack kommen soll. Also ich wollte jetzt nicht meinen Kindern dann immer so von oben so sagen, das ist schön und das ist nicht schön. Also
Bauhausbilderbücher.
Ja, also die sollen ihren eigenen Geschmack entwickeln. Und klar, mein Geschmack ist wieder ein ganz anderer. Und ich mache meine Bücher auf meine Art und die gefallen dem einen und dem anderen vielleicht nicht. Also das ist halt dann einfach so.
Noch zu deinen Bildern, die ja nun wirklich wesentlich auch dazugehören. Wir hatten jetzt vorher schon den Begriff des Naturalistischen. Ich würde sagen, deine sind grafischer. Also du verfremdest, aber man kann schon wiedererkennen. Gibt es da auch sowas, so wie man sprachlich sagt, ich kann weit gehen, aber nicht zu weit? Würdest du sagen, das ist auf der Bildebene auch so?
Also der Fokus oder wie soll ich sagen, Schwerpunkt deiner Bücher ist tatsächlich so, dass ich versuche, so reduziert wie möglich zu sein. Sowohl im Bild als auch im Text. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Tiere zeichne oder mir ein bestimmtes Tier für meine Geschichte vorgenommen habe, schaue ich mir sehr genau an, wie das eigentlich realistisch ausschaut. Also was macht dieses Tier zur Ziege oder so, was macht dieses Tier zum Pferd? Und ich zeichne die oft lange sehr realistisch und versuche dann immer weiter zu abstrahieren, immer weiter zu reduzieren, sodass am Schluss eigentlich fast nur noch eine zweidimensionale Form rauskommt, wie bei einer Malvorlage eigentlich. Sehr flächig, aber trotzdem als das Tier noch wiederzuerkennen ist. Also es soll ein Tier sein, es soll eigentlich nicht jetzt ein Charakter sein, wie in irgendwelchen Cartoons oder sowas, sondern es soll trotzdem noch ein Tier bleiben, auch wenn sie in den Geschichten vermenschlicht sind, also in dem, was sie tun. Aber eigentlich ist meine Idee schon, dass es trotzdem ein Tier bleibt. Auch wenn jetzt mal zum Beispiel, kann ich bitte in die Mitte, klar, da sitzen die dann plötzlich auf dem Sofa, was so jetzt in der Natur natürlich nicht funktioniert. Oder jetzt bei Waschbär haben sie jetzt auch mal Klamotten an. Da war ich eh so ein bisschen am Hadern, ob ich das wirklich machen möchte, aber das war jetzt einfach der Geschichte geschuldet. Aber prinzipiell möchte ich schon, dass das ein Tier bleibt und eben flächig und zweidimensional funktioniert und aber trotzdem als Tier wiedererkennbar ist.
Und da würdest du aber sagen, die Reduktion ist ein Merkmal und ich würde jetzt auch sagen, es ist ein Qualitätsmerkmal oder ist es für dich eine Art der Technik oder des Erzählens in Bildern?
Also ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt automatisch ein Qualitätsmerkmal ist. Wenn es so wahrgenommen wird, umso schöner. Aber ja, es ist einfach für mich, gehört das einfach zu diesen Büchern dazu, dass es so da ganz schlicht, dass es ganz schlicht ist und alles Überflüssige eigentlich wegbleibt, auch im Wort.
Toll. Also was ja auch eben sozusagen nicht die Themen und was man damit anstellen kann in seinem eigenen Kopf, das bleibt so komplex oder kompliziert oder vielseitig, wie es ist. Aber das Bild sieht einfach aus und darin liegt jedenfalls in meiner Wahrnehmung tatsächlich eine ganz besondere Schönheit. Hältst du es auch mit den Farben so?
Die Farben spielen auch eine große Rolle. Also die sollen naturalistisch, jetzt mit Anführungszeichen, sein. Also es wird jetzt kein blaues Pferd dann da drin vorkommen. Das Pferd wird einfach eine Farbe haben, die es in echt auch hat. Und jedes Tier hat seine eigenen Farben. Ich hatte jetzt zum Beispiel bei Suppe ist fertig, kommt eine Ziege vor. Ziegen in den meisten Geschichten sind weiß. Aber in dieser Geschichte ist eine Gans, die ist weiß. Das heißt, die Ziege wird nicht auch weiß sein. Also deswegen muss ich gucken, was haben denn Ziegen noch für Farben? Natürlich weiß ich, dass es braune Ziegen gibt. Aber dann steigt man da natürlich tiefer ein, weil ich möchte, dass jedes Tier für sich seine Farbe hat. Und ansonsten versuche ich, wenig Farben einzusetzen. Und die sollen auch harmonisch natürlich miteinander sein. Es soll nicht zu bunt sein. Es soll schon fröhlich und farbig sein, aber eben jetzt nicht quietschebunt.
Du hast ja auch sonst Bilderbücher gemacht. Zu eigenen Texten und zu Texten von anderen. Und du machst Anthologien, das heißt Prachtbände mit, ich weiß nicht wie viel Bildern zu, wenn es Gedichtanthologien sind, unterschiedlichen Texten und so weiter. Also eine unglaubliche Bandbreite. Pixies machst du auch, vom Gebetbuch bis zum Märchenbuch. Gibt's was, wo du sagst, das mache ich besonders gern?
Also ich illustriere tatsächlich wahnsinnig gern Pixies und habe auch jetzt ein ganz eigenes, wo auch die Geschichte von mir ist. Der Hahn ist krank. Also das ist aber, glaube ich, wirklich was ich immer schon machen wollte, weil ich einfach mit Pixie groß geworden bin und das war immer auf meiner Bucketlist, das will ich unbedingt mal illustrieren und umso schöner, dass es so gekommen ist. Genau. Aber ansonsten, ich illustriere total gern auch Texte von anderen AutorInnen und nehme die genauso ernst wie meine eigenen Sachen. Also für mich ist das einfach selbstverständlich, dass man da so rangeht.
Ich finde es total interessant, sowohl das Pixie ist eine kleine Form im Sinne von, es ist ja nur wirklich ein kleines Format und es ist für kleine Kinder und die Pappe, bei dir sind die jetzt nicht kleinformatig, aber sie sind für kleine Kinder. Zieht dich was an diesem Kleinen an?
könnte ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich könnte mir auch total gut vorstellen, mal wieder was für Erwachsene zu machen. Hätte ich auch Lust drauf. Einfach mal für Ältere was zu schreiben, aber ob ich das kann, keine Ahnung.
Aber so wie ich dich kenne, genau, wirst du es einfach ausprobieren. Jetzt sind wir ja hier im Kinder- und Jugendbuchbereich und wir alle schlagen uns damit herum, dass gerne mal von oben runtergeschaut wird und belächelt wird. Die nächste Kategorie ist, glaube ich, wenn man jetzt innerhalb des Bilderbuches schaut, da schaut die Kunst auf die angewandte Kunst der Illustration runter und innerhalb dessen schaut die Illustration, habe ich manchmal den Verdacht, auf die Pappe runter und aufs Pixi-Buch. Wie gehst du mit sowas um?
Das ist mir eigentlich herzlich egal, muss ich sagen, weil ich finde, das ist so eine wertvolle Arbeit. Die Arbeit am Pappbilderbuch, man erreicht einfach schon so früh die Kinder. Ich meine, was kann wertvoller sein, ja? Dass man da schon einen Grundstein legt oder den Kindern Freude am Buch macht. Wenn ich dann Rückmeldungen von Familien bekomme, wo es schon wirklich kleine Fans gibt, dann denke ich mir, okay, da hast du ja irgendwas vielleicht richtig gemacht. Also deswegen bestärkt mich das nur. Und wenn mich die Leute jetzt nur in Anführungsstrichen als Pappenfrau sehen, dann bitte gerne. Also für mich ist es wahnsinnig wertvoll und dass man so früh schon die Kinder erreicht. Und um auf das Pixi zu kommen, das finde ich ist sowieso ein unwahrscheinlich großartiges Format. Weil erstens mal gibt es schon 70 Jahre, das ist eine Wahnsinnserfolgsgeschichte. Und weil es einfach ein basisdemokratisches Buch in meinen Augen ist. Also es kann sich jeder leisten. Es sind vollwertige Geschichten, die ja zum Teil auch fürs Pixi geschrieben werden. Das ist ja jetzt nicht nur, dass es Märchen sind oder Texte, die nicht mehr dem Copyright unterliegen. Und ich weiß, wie intensiv die Arbeit in diesem Lektorat ist und wie ernst das genommen wird und wie intensiv da gearbeitet wird. Das ist jetzt nichts einfach nur, was mal so aus dem Ärmel geschüttelt ist, sondern jedes einzelne Buch, da ist wirklich Arbeit drin.
Und die Kinder suchen sich selber aus.
Die können sich selber aussuchen, genau. Und die Kinder werden ja oft mit diesen Pixi-Büchern dann allein gelassen, wenn die hinten im Auto sitzen oder in der Arztpraxis oder irgendwas haben, da durchblättern. Die müssen natürlich einfach auch so gestrickt sein, dass sie nicht verängstigen oder verstören oder so und so weiter. Und sie sind ja auch so ein Abbild unserer Gesellschaft, über die Jahre hinweg ja auch. Also deswegen finde ich das ein ganz tolles Buch und finde es schade, dass das manchmal so belächelt wird. Wie ich meinen Beruf verstehe, ist, dass ich, wenn ich einen Text bekomme, jetzt zum Beispiel von jemand anders, dass ich mit meiner Illustration dem Ganzen was hinzufüge und zwischen Text und Bild ein Dialog entsteht, der eine neue Ebene oder eine neue Wirkung entfaltet. Und das sehe ich als meine Aufgabe und das ist, finde ich, die Kunst darin. Und natürlich, dass man das mit schönen Bildern macht oder mit guten Bildern. Von daher ist für mich einfach Illustration eine angewandte Kunstform.
Wenn du jetzt sagst, mit guten Bildern, kann man das sagen überhaupt? Was ist ein gutes Bild?
Es ist wahnsinnig schwer. Ich meine, du hast ja selber schon mal einen Workshop dazu gehalten. Also ich finde, diese Frage zu beantworten, ist irgendwie die Quadratur des Kreises, weil es wahnsinnig geschmäcklerisch sicherlich auch ist, weil es auch was ist, was auch von unserer Kultur her rührt. Wie sind wir aufgewachsen, mit welchen Bildern? Dinge, die wir schön finden, finden andere vielleicht ganz grässlich in anderen Ländern und umgekehrt. In Illustration geht es ja meistens um eine Geschichte. Ich finde, da muss es funktionieren. Also es muss einfach irgendwie berühren. Es muss eben in Dialog mit dem Text gehen und da muss es einfach Klick machen. Und wie die Bilder dann genau sind, ja, das mag vielleicht tatsächlich dann erst in einem zweiten Schritt kommen. Mhm. Aber es muss irgendwas passieren zwischen Bild und Text für mich.
Und dann wieder zwischen...
Ja, und dann zwischen Leser und genau, und dann natürlich eben. Also da, das ist ja dann das eben, wenn der Leser dann einfach das merkt, dass dann noch mehr ist als das eine oder das andere.
In dem Zusammenspiel. Und ich glaube, so haben wir uns dann damals auch, also war zumindest eine Erkenntnis dieses Workshops in Troisdorf im Bilderbuchmuseum. Man kann ja auch nicht sagen, dass es ein guter Text ist, da kommen eigentlich nur Allgemeinplätze. Man kann es aber umdrehen und sagen, dieser Text ist gut, weil, oder dieses Bild ist gut, weil. Also so rum kann man es, glaube ich, eher machen, sonst ist es ja was halt doch wieder ein Abhaken und ein Malen nach Zahlen. Jetzt hast du gerade schon die Länder, die verschiedenen Ästhetiken, die Bildtraditionen, auch Umgang mit Bildern erwähnt und es führt uns natürlich zurück nach Bologna. Da gab es wahnsinnig viel zu sehen und eben ganz Unterschiedliches zu sehen. Gibt es so Länder, wo du sagst, die haben da echt schon die Nase vorn? Und wenn ja, welche sind das?
Ich muss jetzt erstmal noch eine Lanze für die deutsche Illustrationskunst brechen, weil mir das manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Also wir haben hier wahnsinnig viele gute IllustratorInnen. Und natürlich gibt es auch in anderen Ländern gute Leute. Also unbenommen. sei es jetzt Frankreich oder Belgien, Italien. Also das ist natürlich einfach auch ein ganz anderes Herangehen an Bilder. Die sind auch anders einfach aufgewachsen in ihrem Kulturkreis, also gerade in Frankreich und Belgien mit dieser Comic-Tradition, die wir hier ja so in dem Maße gar nicht haben. Ist da einfach viel mehr Offenheit, da ist viel mehr möglich, da trauen sich die Verlage einfach mehr. In Deutschland ist es schon immer noch so ein Hang zur Überpädagogisierung, ist aber auch schon besser geworden.
Für mich ist es eher eine Frage des Marktes tatsächlich, des Buchmarktes. Also ich weiß, ich war in Frankreich und dann gehe ich da durch die Buchläden in die Bilderbuchabteilung und dachte so, Wahnsinn, was die machen können. Nicht nur, weil sie es technisch, künstlerisch können, sondern weil es jemand gibt, der es verlegt. Und es wird verlegt, weil es gekauft wird.
Es ist sicherlich ein Geben, Nehmen, ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Aber du hast natürlich recht, wenn ich nach Frankreich schaue und dann sehr viel Düsteres auch sehe oder Themen, die jetzt im ersten Moment nicht locker flockig daherkommen, das wird da schon viel gemacht, auf jeden Fall.
Wir haben natürlich auch die Verlage, die, also ich nenne jetzt mal den im Bilderbuch herausragend sind, ja, also das sind dann die viel riskieren. Die aber auch, da denke ich jetzt an den Moritz Verlag, die ja viel mit Frankreich zusammenarbeiten und das dann halt ein, zwei, drei, vier Jahre später machen, weil es sozusagen diese Zeit braucht, damit ein Publikum dafür da ist. Und deshalb, das ist das Tolle in Bologna, finde ich, da kann man es nämlich sehen, rundherum. Jetzt sind ja deine Bücher inzwischen in 20 Sprachen übersetzt worden. Sehen die denn dann auch unterschiedlich aus?
Die sehen zum Teil schon anders aus. Also das Cover ist, glaube ich, jetzt bei ein, zwei Büchern mal verändert worden, wo sie dann ein Bild von innen genommen haben. Klar, die Schrift auf dem Cover oder auch innen ist mal eine andere. Die Formate ändern sich. Also in Polen zum Beispiel sind die ganz klein. Dann gibt's Brasilien, haben die aus den Pappen Hardcover gemacht. Und ich habe mich witzigerweise heute mit einer aus Brasilien unterhalten, weil ich nächste Woche so eine zweisprachige Lesung mache. Und die hat erzählt, dass, weil ich sie gefragt habe, warum gibt's denn bei euch dieses Pappbilderbuch nicht? Oder ich habe gefragt, gibt's das nicht? Ist das nichts, was auf dem Markt präsent ist? Und sie meinte so, dass dieses Pappbilderbuch eher so einen Negativgeschmack hat. Also dass es praktisch eher so diese ganz einfachen Themen sind, eben wie Haus, Baum, Auto, dieses Benennen von Dingen und dass, wenn es dann schon einen gewissen literarischen Anspruch hat, das Buch dann im Hardcover kommt. Also das war das, was sie mir jetzt so erzählt hat. Genau, das fand ich irgendwie ganz, ganz interessant so. Ich finde es auch ganz schön, wenn man das Buch dann mal im Hardcover sieht, aber für mich ist natürlich klar, dass es ein Pappbilderbuch sein muss für die Zielgruppe.
Aber nur, weil, damit die...
Damit die Seiten, ja klar, natürlich eben wegen der Seiten, dass es halt einfach auch länger hält und leichter zu
nicht
blättern
beim,
ist.
Beim ersten Spuckefaden sich in Wohlgefallen
auflöst. Ja, genau. Also ich meine, so ein dünnes Hardcoverbuch mit dünnen Seiten ist natürlich schon auch für so ganz kleine Kinder auch eine Herausforderung, auch diesem, auch motorisch dann.
Total. Und gehst du dann in Bologna zu diesen anderen Verlagen und stellst dich davor, so die sie dich nicht sowieso kennen?
Das habe ich tatsächlich letztes Jahr angefangen zu machen und dieses Jahr war ich auch bei einem neuseeländischen Verlag, die jetzt eine englische Ausgabe von Kann ich bitte in die Mitte gemacht haben, ganz neu, und bei den Italienern, die schon ganz viel von meinen Büchern gemacht haben, und dieses Jahr hat Terre di Mezzo 30-jähriges Jubiläum und dann habe ich da vorbeigeguckt. Genau, das ist natürlich dann in Bologna super, dass man dann alle Verlage auf einen Fleck hat. Meistens haben sie aber natürlich die Bücher dann nicht am Stand, also die Italiener schon, weil die verkaufen dürfen, aber die ausländischen Verlage nicht, weil das natürlich Lizenzen sind, die sie nicht wieder weiterverkaufen können. Deswegen sehe ich dann manchmal die Bücher dann an den Ständen leider gar nicht. Aber es ist total schön, die einfach mal die Menschen persönlich kennenzulernen.
Und wie ist es für dich, sich vorzustellen, dass du weltweit inzwischen Kinder durch ihre Kindheiten begleitest und eben, wie du sagst, sehr von früh und von klein an?
Also für mich ist es nach wie vor wahnsinnig unwirklich, um ehrlich zu sein. Also ich freue mich über jeden Kontakt oder jede Nachricht, die ich dann oft über Instagram oder so zugeschickt bekomme, und bin oft baff, was da in anderen Ländern mit meinen Büchern passiert, also auch was irgendwelche Literaturpädagogen, Pädagoginnen mit diesen Büchern mit den Kindern machen in den Kindergärten, Bastelideen oder Themen, Nachmittage oder ganze Geburtstage werden mittlerweile in Brasilien zu mal in Büchern gefeiert. Da gibt es dann den so weit oben Geburtstag.
Und niemand kriegt den Kuchen.
Ja, weiß ich nicht. Also das wäre natürlich ganz gemein, wenn am Schluss keiner den Kuchen hat. Aber auch wirklich alles dann so thematisch dekoriert, von den kleinen Cupcakes bis zu den Giveaway-Dingen. Also es ist ganz bizarr. Also ganz süß, eine Mutter hatte mir so ein Foto geschickt von einer Wahl in der Badewanne-Torte. Das war wirklich so ein Kuchen, wo oben so dicke Sahnehäubchen drauf waren und da ragte der Kopf des Wales so raus. Das ist fast surreal. Also, oder Videos von Familien, die meine Bücher lesen und mir diese Videos von ihren Kindern schicken, wie die dann da selber vorlesen, weil sie natürlich den Text relativ schnell auswendig können und dann kleine VorleserInnen schon sind.
Oh, ist das schön. Das ist echt süß. Du wirst ja jetzt auch hinreisen.
Ja, genau. Also ich bin jetzt nach Südkorea eingeladen, zu einer Buchmesse in Jeonju. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Und halte da aber wohl irgendwie einen Vortrag vor Erwachsenen. Also mal gucken, das ist jetzt keine Lesung mit Kindern, was ich ja sonst immer gerne mache. Das wird jetzt eher so eine Art, ja, Fachvortrag ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber halt ein Lecture, nennen die das.
Und nach Brasilien geht's auch.
Ja, das ist noch nicht ganz spruchreif. Ich habe eine Einladung und mal schauen, wie sich das jetzt gestaltet. Der brasilianische Verlag möchte, dass ich komme und ich habe zugesagt, jetzt habe ich noch nicht weiter was gehört. Mal schauen, wie sich das gestaltet. Also habe ich total große Lust drauf und mache einfach gern auch Veranstaltungen.
Wenn man dir so zuhört, und ich habe ja auch die Freude, dass wir uns wirklich gegenüber sitzen, ist so dieses, das für Kinder machen zu wollen, und ich sage es jetzt doch nochmal, auf diesem Niveau etwas, was wahnsinnig ansteckt und ja auch wirklich begeistert. Das ging mir auch bei der Lektüre und dem Anschauen deiner Bücher so. Wir reden ja viel im Kinderbuch über Pädagogik und, weiß ich nicht, Kinder sollen was lernen, was ja einfach schwierig ist, finde ich. Du hältst jetzt mit Erzählen dagegen, mit Erzählen in Wort und Bild. Willst du ihnen trotzdem was mitgeben?
Also ich glaube, dass meine Bücher trotzdem viel anbieten, was man eigentlich nebenbei dann über die Geschichte lernt. Ja. Also ich meine, jetzt, wenn man jetzt das so weit oben nimmt, dass man zusammenhält, dass man zusammen versucht, irgendwas zu erreichen in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, das ist einfach ein schöner Wert. Also ich finde, das muss man nicht jetzt irgendwie so mit dem Paukenschlag ankündigen, sondern ich finde, gerade wenn das so nebenbei, nebenher läuft, eigentlich sehr galant und viel wertvoller. Zum Beispiel bei Suppe ist fertig, da wird ja auch gemeinschaftlich was gekocht, wobei es gar nicht so, die Grundidee gar nicht daher rührte, dass man gemeinschaftlich was kocht, sondern eigentlich dieses, was Kinder so gerne im Sandkasten machen, dann irgendwelche Zaubertränke brauen aus Blättern und Zweigen und da irgendwas zusammenmanschen. Das war eigentlich so die Grundidee. Also ich glaube, das steckt sehr, sehr viel drin. Oder beim Waschbären die Farben, ohne dass man dann immer so ganz eben mit dem Zaunpfahl winkt. Das finde ich eigentlich viel galanter. Oder jetzt eben beim Waschbär auch, da kommen dann die Regenwolken, die werden ja gar nicht benannt, die tauchen einfach auf, die werden mehr und dann fängt es an zu regnen und dann kommt die Sonne wieder raus und dann gibt es einen Regenbogen. Also ich meine, das ist ja irgendwie eine Physiklehrstunde, ja, ohne dass man es benennt, wenn man so will. Ja, also man kann vieles da drin entdecken.
Und eine Lebensstunde oder was. Also ich meine, jetzt Entschuldigung, das klingt jetzt nach Udo Jürgens, aber auch das ist ja eine Erfahrung zu sagen, dann kommen die Wolken, dann regnet es, dann kommt wieder die Sonne und dann haben wir noch den Regenbogen. Also heißt ja auch, es bleibt nicht nur dunkel oder was.
Ja,
und das
genau.
Ist ja das Tolle an, das ist übrigens für mich ein ganz großes Qualitätsmerkmal von Texten, von Bildern, vom Zusammenspiel aus beiden, zu sagen, es lässt uns die Freiheit, uns was selber uns dazu etwas auszudenken und zu assoziieren und mit uns in Beziehung zu setzen, weil es eben so angelegt ist, dass es offen ist, dass es weit ist, dass es einem einlädt, sich da auch wirklich mit einzubringen.
Über die Geschichte, die einem Freude macht, wo man Lust drauf hat, an der Sprache, das ist ja eigentlich auch ein sehr wichtiger Aspekt meiner Bücher, dass sie so Lust auf Sprache machen sollen. Die Kinder sind gerade mitten im Spracherwerb und da macht es einfach Spaß, so Wörter wie Plumps und Boing und Blatsch und so auszusprechen. Das ist ja auch schwierig. Und ich finde es für mich auch wahnsinnig schön vorzustellen, wenn die Eltern das vorlesen. Das kostet ja auch erstmal Überwindung vielleicht für Erwachsene, diese Wörter zu betonen oder irgendwie eben lustig auszusprechen. Und da ergibt sich einfach so eine schöne Vorlesesituation, wo die Eltern auf Augenhöhe mit den Kindern sind. Also es hat ja was Interaktives dann auch wieder. Also, von daher, also ich kriege einfach auch viel Rückmeldung von Sprachpädagogen, dass sie die Bücher dafür einsetzen und gerade durch dieses Wiederholen der Laute und so weiter. Deswegen ist da schon auch viel drin.
Und am Ende klappt man das Buch zu und sagt, das Kind sagt, nochmal bitte. Und das ist ja eh das Allerschönste, was einem passieren kann. Also Lust an den Worten, an den Bildern, am Klang der Sprache, am Entdecken. All das in Pappbilderbüchern ganz früh und von Anfang an. Liebe Susanne, ich danke dir so sehr für dieses wunderbare Gespräch und für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Arbeit. Vielen Dank.
Den Dank kann ich nur zurückgeben, liebe Christine. Vielen Dank für die Einladung.
So gern. Mach's gut.
Du auch, danke.
Tschüss. Das war's für heute. Das war die 82. Folge von Freigeistern. Frei lachen. Das war das Gespräch mit der Illustratorin und Autorin Susanne Strasser. Was für ein Vergnügen. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut. Wir hören uns ausnahmsweise erst in 3 Wochen wieder zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Der nächste Freigeistern-Donnerstag ist dann der 9. Mai 2024. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch viel Lachen, viel Freilachen, viel Sprachspaß und Bilderbegeisterung. Ich wünsche euch geglückte Lautmalereien und glückliches Leise-Lesen und natürlich viel Frühling. Tschüss!